Guten Morgen. Beten wir miteinander. Licht scheint in dunkelster Nacht, das haben wir gerade gesungen. Und du, Herr Jesus, bist das Licht der Welt. Du bist der, nach denen sich die Inseln sehnen, wie wir gehört haben schon im Buch Jesaja. Du bist das Licht der Nationen und tust die blinden Augen auf. Ja, danach sehnen wir uns auch. Komm und öffne unsere Augen für deine herrliche Wahrheit, für dein Licht, wenn wir jetzt deine Worte betrachten gemeinsam. Sprich du zu uns. Amen. Erleuchtung, darum geht es heute. Erleuchtung, das kann der Moment sein, wo dir eben ein Licht aufgeht. Und dieses Bild habe ich extra für den Gerhard ausgesucht. Was ist die Adresse? Extra für dich, Gerhard. 'S ist echt so toll, wenn dir ein Licht aufgeht. Also, das habe ich so witzig gefunden, das muss ich, habe ich euch zeigen müssen. Thomas A. Edison erfindet die Glühbirne. Da ist es zum ersten Mal passiert, dass jemand, dass so eine Glühbirne über dem Kopf von jemandem geschwebt ist. Das finde ich ja so witzig. Aber die Erleuchtung, über die wir heute reden, die geht natürlich viel, viel weiter. Ich habe einen Freund in Amerika, der hat mal, wo er wieder in Amerika war, einen Vortrag gemacht mit dem Titel Reise in den Osten, meine Suche nach Erleuchtung. Und das klingt mystisch und für uns klingt das nach Indien, aber für Amerika ist ja Österreich im Osten. Und er hat eben in dem Vortrag darüber gesprochen, wie er nach Österreich gekommen ist und wie er dort das Licht der Welt gefunden hat, Jesus Christus. Das ist die Erleuchtung, von der ich heute spreche. Und genau diese Erleuchtung passiert heute immer noch, um uns herum, in uns, in Wels, in der ganzen Welt. Und auch im Johannesevangelium Kapitel 9, da geht es um die Heilung eines Blinden, die Klärung des Wunders und die Erleuchtung. Wir fangen mit der Heilung an. Ich lese mal vor die ersten 7 Verse in Johannes Kapitel 9. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Jesus heilt einen Menschen, der blind geboren wurde. Das ist gewaltig. Dieser Mensch hat gehört, wie die Leute von Farben und von Formen und von Licht und Dunkelheit reden, ohne zu verstehen. Aber jetzt kann er sehen. Dieser Mensch war sicher ein hilfsbedürftiger Bettler. Er hat nicht stolz sein können auf seine Arbeit. Er hat sich nie auf seine Hochzeit freuen können. Er hatte keine Hoffnung, keine Zukunft. Aber jetzt kann er sehen. Dieser Mensch war irgendwie anrüchig. Die Leute haben ihn sicher schief angeschaut. Warum straft Gott denn den Menschen so sehr? Er hat immer mit dem Verdacht schwerer Sünde gelebt. Aber jetzt kann er sehen. Das ist so gewaltig. Ich glaube ganz fest daran, dass Gott allmächtig und gut ist. Und ich bin überzeugt, dass diese Heilung auch stattgefunden hat, so wie sie uns da berichtet wird von Johannes. Ich meine, Jesus hat Wunder gewirkt. Sogar seine Gegner haben das zugegeben. Und weil Gott selbst die Naturgesetze eingerichtet hat, ist es für ihn ja kein Problem, übernatürlich einzugreifen. Aber die Heilung weckt natürlich noch mehr Fragen. Warum war denn dieser Mann überhaupt blind? Viele Menschen denken, auch die Schüler von Jesus hier in Vers 2, denken, Krankheit ist eine direkte Strafe von Gott für konkrete Sünden. Und das ist beinhartes Karma-Denken. Karma, das ist eine Vorstellung aus der indischen Religion und besagt, wenn du etwas Schlechtes machst, dann rächt sich das gnadenlos. Leid zeigt Sünden, beinhart. Aber Jesus weist das ganz klar zurück, Vers 3. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Und es waren auch nicht die Onkels und auch nicht die Omas und Opas. Jesus macht klar, nicht alles Schlimme, was dir passiert, ist eine direkte Konsequenz deiner Bosheit. Warum straft Gott den? Diese Frage, die kannst du gleich wieder vergessen. Streich die Frage aus deinem Fragenrepertoire. Jesus weist dieses Karma-Denken komplett zurück. Wir leben in einer zerbrochenen Welt, in einer dunklen Welt, und darum leiden wir. Schauen wir kranke Menschen nicht mit den Karma-Augen an, sondern schauen wir sie mit den Augen der Gnade an und helfen ihnen da, wo wir können. Ja, wenn er nicht blind war, weil er sündig war, warum wurde er dann geheilt? Warum wurde denn dieser Mann geheilt? Ja, wegen Gott. Das ist die Antwort, die wir da finden in unserem Text. Gott ergreift die Initiative in Vers 1. Und Jesus ging vorüber und er sah einen Menschen, der blind geboren war. Gott sieht diesen Mann. Gott geht nicht einfach unbekümmert an unserem Leiden vorbei. Er sieht dein Leid und das Leid aller Menschen. Und was tut er dagegen? Er kommt selbst in die Welt. Jesus Christus ist der Gesandte Gottes. Und darum heilt Jesus diesen Mann, damit Gottes Liebe sichtbar wird. Vers 3 geht so weiter, damit die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Gott schickt Jesus, damit er das Problem an der Wurzel löst. Und das Problem ist eben, dass unsere Welt so zerbrochen und dunkel ist. Und jetzt ist eben die Frage, warum ist sie denn so zerbrochen und dunkel, diese Welt? Menschen sind dazu gemacht, von Gott in Gottes unendlicher Liebe zu leben. Das ist unser natürlicher Lebensraum. Aber wir Menschen, wir haben alle Gott die Tür vor der Nase zugeknallt. Wir haben ihn ausgesperrt. Das Licht, das er in unser Leben gebracht hat, das er bringen möchte, da schlagen wir die Tür zu. Wir sind lieber im Dunkeln. Und da zerbrechen wir die Welt, uns, andere Menschen. Rebellion gegen Gott, das ist die Ursache für die Dunkelheit und Zerbrochenheit der Welt. Und wenn uns niemand erleuchtet und befreit, dann bleiben wir dafür immer. Das ist viel schrecklicher als 80 Jahre lang krank zu sein. Das ist ewige Finsternis ohne Hoffnung. Aber Gott greift ein. Das Licht kommt in die Welt, um die Sünde zu beseitigen. Und deswegen kommt auch hier diese Vorstellung von diesem Gesandten so oft vor. Jesus sagt, dass Gott ihn gesandt hat, in Vers 4. Und dann macht er aus dem Blinden einen Gesandten, in Vers 7. Und der Teich, wo er sich waschen soll, der wird extra für uns übersetzt, weil wir nicht so gut Hebräisch können. Und wie heißt er auf Deutsch? Gesandter. Das ist kein Zufall, dass das so oft vorkommt. Jesus, Gottes Gesandter, ist die Antwort auf die Dunkelheit, das Leid und die Sünde der Welt. Diese Heilung, die ist ein Zeichen, ein riesiger, übernatürlicher Hinweispfeil auf Jesus, den Gesandten Gottes, das Licht der Welt. Heilt Jesus auch heute? Das fragen wir uns vielleicht, wenn wir so über diese Heilung nachdenken. Ich glaube ganz fest an Gottes Allmacht und Güte. Und deswegen glaube ich auch ganz fest daran, dass er jedem Menschen anbietet, von seinen Sünden rein zu werden. Und wenn ein Mensch das Licht erkannt hat, Jesus, und wenn ein Mensch diesen Jesus anbetet, dann wird er erleuchtet und gereinigt. Und dann glaube ich ganz fest daran, dass Gott jede Krankheit heilt. Habt ihr das gehört? Ich glaube ganz fest an Gottes Allmacht und Güte und ich glaube ganz fest daran, dass Gott jede, im Leben von einem Christen, jede Krankheit heilt. Aber ich glaube nicht, dass er das immer sofort macht. Dieser Blindgeborene und seine Eltern, die haben sicher auch schon oft Gott um Heilung gebeten. Aber erst als Gottes herrlicher Plan es vorgesehen hat, wurde er geheilt. Und deswegen halte ich es für falsch und gefährlich, wenn Christen denken, Gott würde ihnen auf jeden Fall und sofort, wenn sie vielleicht selbst rein genug sind und wenn sie einen großen Glauben haben, wenn sie das denken, dass ihnen dann Gott auf jeden Fall und sofort Gesundheit und vielleicht auch Reichtum schenkt, dann halte ich das für falsch und gefährlich. Nein, Gott macht das zu seinem Zeitpunkt. Und manche von uns werden unsere völlige Heilung erst bei der Auferstehung erleben. Nicht schon jetzt. Aber er heilt alles. Entweder jetzt oder spätestens bei der Auferstehung, wenn du zu Jesus gehörst. Und deswegen beten wir auch um Heilung. Und wir vertrauen auf Gottes Allmacht. Und seine Güte. Wir vertrauen darauf, dass Gott auch jetzt heilen will und heilt, wenn es zu seinem Zeitplan passt. Deswegen beten wir auch darum. Im Glauben an Jesus Christus, den Gesandten Gottes, der Erleuchtung bringt, da geht es nicht in erster Linie um Wohlstand und Gesundheit. Es geht auch nicht um Musik und um nette Bekanntschaften. Sondern es geht darum, dass er Ehre kriegt, dass sein Licht und seine Kraft in der Welt wirken. Es geht um seine Wahrheit und um seine Sendung. Das war die Heilung, der erste Teil von Johannes, Kapitel 9. Jetzt kommt die Klärung. Das sind die Verse 8 bis 34. Der Blinde ist jetzt geheilt. Im zweiten Teil geht es um die Klärung der Heilung. Was ist denn da wirklich passiert und wieso? Seine Nachbarn sind verwirrt. Dieses Wunder ist überprüfbar. So wie heute haben die Leute das nicht einfach so geglaubt, nicht einfach so ein Wunder geglaubt. Sie bringen ihn dann zu den Pharisäern, das waren nämlich die Bibelexperten damals. Und dann lese ich euch vor, Vers 13 bis 15. Sie führten ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen, er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Wir erwarten jetzt, Halleluja, Gott ist groß, er hat geheilt einen Blindgeborenen. Ehre sei Gott für dieses gewaltige Wunder. Aber nein, die Pharisäer sind sich zuerst selbst unklar, was da wirklich geschehen ist. Vers 16, da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Jesus hat die überstrengen Sabbatregeln der Pharisäer mehrfach gebrochen mit dem, was er da getan hat. Komm nachher auf mich zu und ich sagte die vier Arten, wie Jesus den Sabbat gebrochen hat. Aber andererseits, Vers 16, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Sie sind dann so durcheinander, dass sie sogar den Geheilten selbst fragen, obwohl der jetzt wirklich keine religiöse Kapazität war in ihren Augen. Und der Geheilte sagt in Vers 17, er ist ein Prophet. Ja, das darf doch nicht wahr sein, dass dieser Jesus, der so auf unsere Sabbatregeln pfeift, der Gesandte Gottes ist. Vielleicht ist der Mann ja gar nicht blind geboren worden. Deswegen holen sie extra seine Eltern, aber die Eltern bestätigen alles in den Versen 19 bis 23. Und jetzt wird wieder der Mann selbst befragt. Und das ist echt so super, wie der Mann da reagiert. Er ist schlagfertig, klar, witzig und er ist auch furchtlos. Er kann nämlich jetzt sehen. Also die Verse 24 bis 25. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Also sag endlich mal die Wahrheit. Wir wissen doch, dass dieser Jesus ein Sünder ist. Jetzt ist es für die Pharisäer fix. Da antwortete er: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Er lässt sich nicht auf irgendwelche Spekulationen darüber ein, ob Jesus ein Sünder ist. Er bleibt bei dem, was er weiß, was ganz sicher ist und was er ganz unumstößlich weiß: Ich war blind und kann jetzt sehen. Da kann man nicht viel dagegen sagen. Trotzdem, Vers 26, und sie sprachen wieder zu ihm: Was hat er dir getan? Wie öffnete er dir deine Augen? Der Mann, der sieht immer klarer. Ich weiß nicht genau, ob er jetzt ein bisschen sarkastisch ist. Es wird ihm immer klarer, dass die Pharisäer nicht glauben wollen, auf der einen Seite, und dass Jesus außergewöhnlich ist, auf der anderen Seite. Vers 27, er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Es ist klar. Jesus ist ein Lehrer und er, der Geheilte, er will Jesus nachfolgen, von ihm lernen, sein Schüler sein. Und auch wenn wenig Chance besteht, er lädt jetzt gleich die Pharisäer ein, selbst auch Jesus nachzufolgen. Die Klärung geht weiter. Den Pharisäern gehen die Argumente aus. Und wenn man dann immer noch seine Meinung nicht ändern will, dann wird man manchmal aggressiv. Und genau das passiert jetzt. Sie fangen an, ihn zu beschimpfen. Vers 28 und 29. Sie schmähten ihn und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Als ob das jetzt die zwei einzigen Möglichkeiten wären. Natürlich ist das Quatsch. Sie sagen weiter: Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Wenn sie wirklich die Jünger von Mose wären, hätten sie überlegt, ob Jesus vielleicht der ist, von dem Mose selbst so oft gesprochen hat. Und ob sie vielleicht ihre selbstgemachten Gesetze überdenken sollten. Aber ihr Zorn richtet sich gegen den Geheilten. Er steht also so knapp davor, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und da geht es nicht darum, dass man halt am Samstag ausschlafen kann und halt nicht in den Synagogengottesdienst geht. Nein, die Leute um dich herum, die werden sich von dir zurückziehen. Irgendwas ist bei dir so schlimm und gefährlich, dass die Pharisäer dich aus der Synagoge ausgeschlossen haben. Das bedeutet also, du wirst aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Aber der Geheilte, der bleibt bei dem, was er weiß. Vers 30, der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Er weiß, dass Jesus ihn geheilt hat. Er kann jetzt sehen. Und dass die Pharisäer Jesus nicht glauben, ist schon fast ein größeres Wunder, als dass er jetzt sehen kann. Denn die einzigartige Heilung ist passiert. Es gibt nur eine mögliche Quelle dafür, und das ist natürlich Gott. Wir haben schon gehört in Jesaja 42, der Knecht Gottes, Jesus, er öffnet die Augen der Blinden. Er ist das Licht für die Nationen. Es zieht sich durch die ganze Schrift, dass Gott derjenige ist, der das Licht bringt und die Augen öffnet. Es gibt nur eine Quelle dafür, Gott. Der Geheilte, der sieht das jetzt so klar, die Verse 31 bis 33. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Und damit riskiert er seinen Ausschluss. Jesus ist einzigartig von Gott. Was soll der Geheilte jetzt so tun, als wäre das nicht wahr? Soll er seine Augen wieder schließen? Er kann jetzt sehen. Aber die Pharisäer, Vers 34, sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Das ist die Klärung. Der Mann sieht immer klarer, wer Jesus wirklich ist. Und die Pharisäer machen immer mehr ihre Augen zu. Sie schließen die Augen vor der Wahrheit. Jetzt ist alles klar. Und jetzt kommt die Erleuchtung. Die Verse 35 bis 41. Die Erleuchtung passiert dann, als Jesus selbst zu diesem Mann kommt. Vers 35. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, sprach er, glaubst du, vertraust du? Glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Und diese Antwort bedeutet so unendlich viel für den Mann. Er kann jetzt sehen. Und jetzt sieht er sogar Gottes Gesandten, das Licht der Welt. Jesus hat den Mann in seiner Dunkelheit gesehen und ihn geheilt. Und Jesus hat von dem Mann in seiner Einsamkeit gehört und ist zu ihm gekommen, damit der Mann ihn richtig erkennt, damit eine Beziehung anfängt. Und auf diese Erleuchtung reagiert er so in Vers 38. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und in der Lutherbibel wird dieser Stelle ganz richtig so übersetzt. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Dieser Mensch betet Jesus an. Und dazu hat Gott ihn geschaffen. Er war blind. Jetzt sieht er Gott. Er war allein. Jetzt erlebt er Liebe ohne Ende. Er ist aus der Gesellschaft ausgeschlossen, aber er ist heimgekommen. Mach die Augen nicht zu vor der Wahrheit. Jesus sagt am Schluss, die Verse 39 bis 41. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Wenn du die Augen vor der Wahrheit zumachst, obwohl du sie kennst, dann bleibst du blind und gefangen in der Trennung von Gott. Wenn du nicht offen bist für Gottes Gesandten, das Licht der Welt, weil du denkst, dass eh schon alles passt, dann bleibst du in der Dunkelheit. Wo stehst du? Dann schau dir nochmal diese immer größer werdende Klarheit an, des Geheilten. Wer in seiner Vorstellung davon, wer Jesus ist? Jesus ist ein Mensch, ein Prophet. Ich kann sehen. Ich folge ihm nach. Er ist ein Lehrer. Er ist erstaunlich, er ist einzigartig. Er kommt von Gott. Ich glaube, Herr, er ist Gott. Wo stehst du auf diesem Weg? Viele von uns können sagen, Er ist mein Herr. Wenn du Herrn, wenn du Jesus Herr nennst, dann fragst du dich vielleicht, glaube ich, dass Jesus auch heute noch heilt? Ist Gott gut und allmächtig? Und da finde ich das ganz interessant. In der letzten Woche habe ich zwei Geschichten gehört von zwei Professoren. Der eine ist also ein Professor aus Amerika und unsere Studenten müssen alle so ein dickes Buch von dem durchlesen. Biblische Dogmatik. Und er hat erzählt, dass er oft für Kranke heilt und immer wieder dass er oft für Kranke betet und immer wieder das erlebt, wie Gott Heilung schenkt. Und von einem anderen Professor habe ich gehört, aus der Schweiz, mit einem Namen, den viele von euch kennen, von dem wir das vielleicht niemals für möglich gehalten hätten, aber der erlebt es auch dauernd. Er hat auch immer wieder das erlebt, dass er für Kranke betet und Gott heilt. Gott heilt nicht immer, aber Gott heilt auch, wenn wir ihn dafür beten. Glaubst du, glaube ich, dass Gott gut und allmächtig ist und dass er heilt, wenn wir ihn darum bitten? Dieser amerikanische Professor hat von einer Geschichte erzählt, wo er und vier andere Professoren einen Kollegen besuchen gegangen sind, um für den zu beten. Der Kollege war krank. Und die vier anderen Kollegen, die haben alle für die Ärzte gebetet. Und er hat sich gedacht, das ist ja interessant. Warum betet hier niemand dafür, um Heilung, dass Gott jetzt heilt? Glaubst du, dass Gott heilt? Wenn du Jesus Herr nennst, dann fragst du dich vielleicht auch, glaube ich, dass die Konsequenzen der Nachfolge gut sind? Ich meine, dieser arme Mann, der war zuerst blind und dann war er ausgestoßen. Ist es das wert? Glaubst du, dass es das wert ist? Dass es egal ist, wie viel du scheinbar verlierst? Dass die Verbundenheit mit Jesus auf jeden Fall wertvoller ist und wichtiger? Wichtiger als das, was deine Nachbarn und Eltern und Geschwister und Freunde sagen. Da ist mir gestern was aufgefallen. Wir fahren auf der Autobahn von Gmunden, von der 30-Jahr-Feier von unserer Schwestergemeinde in Gmunden sind wir zurückgefahren. Und da sagt Johanna auf einmal zu mir, die Leute, die schauen immer bei uns ins Auto rein, weil ich bin extra ein bisschen langsamer gefahren, so ein bisschen entspannt heimfahren. Und die Leute, die schauen alle bei uns ins Auto rein. Und dann haben wir gedacht, ja klar, wir haben hinten riesengroß draufstehen, Liebe ohne Ende. Und so ein riesiges Plakat ins Fenster gehängt. Das ist tolle Werbung. Und da habe ich gesagt, ich fahre extra noch ein bisschen langsamer, dann kann ich mehr Leute überholen, sehen mehr. Und dann haben wir darüber geredet. Ist uns das eigentlich unangenehm, dass das hinten so riesig drauf prangt? Ich meine, mein Name steht da sogar. Ist mir das unangenehm? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist das Beste, was man irgendjemandem auf der Welt geben kann. Das ist der Weg zur Erleuchtung. Da hören Menschen, wie sie ewig leben, in Liebe und nicht nur 40 Jahre lang noch ganz gut schöne Urlaube verbringen. Liebe ohne Ende. Soll mir das unangenehm sein? Da müsste ich doch meine Augen zumachen vor der Wahrheit. Das habe ich doch erlebt und ich weiß, dass es wahr ist. Jesus lebt. Es gibt Liebe ohne Ende. Das ist mir doch nicht unangenehm. Glaubst du, dass die Nachfolge gut ist für dich? Glaubst du, dass Jesus auch bei dir sein wird? So wie bei diesem Mann, wenn du leidest, wenn du verfolgt wirst. Und dann, wenn du Jesus deinen Herrn nennst, dann bist du auch in Vers 4 dabei. Da sagt Jesus, wir müssen die Werke Gottes, die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Wenn Jesus dein Herr ist, dann beauftragt er dich gemeinsam mit uns. Keiner von uns ist Gott sei Dank ein Einzelkämpfer. Dann beauftragt er dich, Gottes Licht und Kraft zu den Menschen zu bringen. bitte ihn doch um Gelegenheiten dafür und um Mut. Bleib bei dem, was du weißt. So wie der Mann, der sagt immer nur, was er weiß. Vielleicht fällt dir auch jemand ein, den du noch einladen kannst zu den Vortragsarbeiten. Ich habe übrigens das Gefühl, dass manche von euch denken, das ist nur für über 50-Jährige was. Also das ist so ein Quatsch. Also ich versprich dir was, wenn du unter 30 bist. Ich zahle dir 5 Euro. Das ist jetzt ganz eine spontane Idee von mir. Komm zum ersten Abend. Und wenn du sagst, das war jetzt wirklich nichts für mich, weil ich unter 30 bin, und deswegen auch nichts für meine Freunde, weil die auch unter 30 sind, dann gebe ich dir 5 Euro. Okay? Mehr kann ich mir leider nicht leisten. Sonst würde ich da mehr geben. Lad doch noch jemanden ein. Also, das war alles für uns, die wir sagen vielleicht, dass Jesus unser Herr ist. Was ist jetzt, wenn du Jesus noch nicht deinen Herrn nennst? Ja, dann überleg doch so klar wie dieser Geheilte hier. Wer war Jesus? Ein Mensch, der nur Gutes getan hat. Ein Mensch, der sehenden Auges in den Tod gegangen ist. Ein Mensch, der die Welt revolutioniert hat wie kein anderer. Wer war Jesus? Eine tolle Gelegenheit sind eben diese Vorträge, die wir organisieren. Nächsten Sonntag am Abend um 19.30 Uhr geht's los in den Minoriten. Komm auch du. Find raus, wer Jesus war. Das ist eine tolle Gelegenheit. Und wenn du eben Jesus noch nicht deinen Herrn nennst, dann find heraus, wer er ist. Schau selber in die Bibel rein. Du kannst es aber auch mit uns gemeinsam machen. Wir haben eben diese 4 Abendvorträge und dann geht ein Kurs los, wo wir gemeinsam, wo wir miteinander das Markus-Evangelium durchlesen. Da lesen wir gemeinsam im Neuen Testament. Finde mit uns zusammen raus, wer Jesus ist. Die Infos darüber sind hinten links, wenn man rausgeht, liegen da so ein paar solche Zettel. Wenn die Sache mit Jesus wahr ist, ja, dann ist er die Erleuchtung für jeden. Er bietet auch dir Erleuchtung an, so wie meinem Freund aus Amerika. Mein Freund hat ins Neue Testament geschaut, er hat die Menschen angeschaut, die Jesus nachgefolgt sind. Er hat seine Fragen gestellt und Klärung gesucht. Und dann hat die Erleuchtung stattgefunden auf diese Art. Und Jesus ist zu ihm gekommen. So hat Jesus ihn gefunden und Jesus ist mit seiner Liebe in sein Leben eingezogen. Das ist auch sein Ziel für dich. Mach nicht die Augen zu, sondern mach sie auf. Beten wir miteinander. Du Herr der Welt, du Licht der Welt, nachdem sich die Menschen auf der ganzen Welt sehnen, tief in ihnen. Herr, schenke mir bitte mehr Licht. Lass mich klarer sehen, wer du bist und immer mehr in dieser Wahrheit leben. Herr, bewahre du mich, die Augen wieder zuzumachen. Herr, schenk mir bitte auch Gelegenheiten, Menschen mit deinem Licht und mit deiner Kraft zu erreichen. Amen.